Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, 27. Januar, am Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 70, 75, 76 Jahren, erinnerten sich wahlweise die Bundeskanzlerin, der Bundespräsident, der Deutsche Bundestag in einer Gedenkstunde der über 6 Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden und anderer Opfer der nationalsozialistischen Diktatur. So oder ähnlich wird es voraussichtlich am kommenden Mittwoch wieder in den Nachrichten heißen. Würde man die Bilder des Gedenkens der letzten Jahre gegeneinander halten, würde man wohl kaum herausfinden, um welches Jahr es sich genau handelt. Den Unterschied macht in diesem Jahr nur Maske und Abstand aus. Sonst ähneln sich die Bilder. Sie gehören zu unserer Erinnerungskultur, die über Jahrzehnte mühsam erkämpft wurde und doch immer, trotz Angriffen von rechts außen, von einer großen Mehrheit in unserem Land bejaht wird. Für sie gehört das Opfergedenken zu den Pflichten des deutschen Staates und der deutschen Gesellschaft. Manche haben aber den Eindruck, dass es sich inzwischen um ein Ritual handelt, dass man pflichtschuldig abarbeitet, um sich zu entlasten, um dann aber wieder zur Tagesordnung überzugehen. In diesem Pandemiejahr vielleicht noch schneller als in den vergangenen Jahren, denn die bedrückenden Probleme der Gegenwart sind bedrängend und besetzen ja den größten Teil des Bewusstseins der Menschen. Wieso sollte man sich dann auch noch mit den Lasten der Vergangenheit abarbeiten? Und mancher mag denken, das Vergangene war schrecklich, aber es ist ja vergangen. Und inzwischen, nach über 7 Jahrzehnten, sogar sehr vergangen. Wäre es nicht normal, wenn sich diese Vergangenheit langsam aus dem Lichtkegel der Aufmerksamkeit herausbewegt und als versteinerter Geschichtsmythos unter der Oberfläche der Gegenwart herabsinkt zu all dem anderen, was längst vergangen ist? Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den Dächern, so sagt es Jesus im Predigttext. Trotz des eingespielten Opfergedenkens ist in den letzten Jahren und in zugespitzter Form noch in den letzten Monaten offenbar geworden, dass die Vergangenheit keineswegs vergangen ist. Im Gegenteil, das Attentat auf die Synagoge von Halle vor knapp 1,5 Jahren war dabei nur das Auftauchen einer Spitze eines antisemitischen Eisberges, dessen besondere Gefahr und Tücke gerade darin besteht, dass ein größter Teil eben nicht offenbar ist, sondern unter der Oberfläche des öffentlichen Bewusstseins und der öffentlichen Wahrnehmung verborgen liegt. Bei einzelnen Extremisten, rechtsextremistischen Gruppen und Netzwerken, vereinzelt auch in Polizei und Bundeswehr, kann man, wenn auch mit Mühe, sich noch der Illusion wiegen, dass es sich nur um eine einzelne treibende Scholle auf einem großen Meer handelt. Aber es gibt Zeiten, in denen eben etwas offenbar wird und nicht mehr geheim bleiben kann, in denen das ganze Ausmaß des Eisberges sich doch ganz deutlich zu erkennen gibt. So etwa in Zeiten der Krise und in Pandemiezeiten wie unseren, in denen plötzlich alle zu leiden haben, sich als Opfer der Umstände sehen und nicht wenige nach Erklärungen suchen für etwas, was nicht zu erklären ist. Und dann werden wieder die alten Geschichten lebendig. geben sich in eine neue Form, aber wiederholen sich auch verblüffenderweise bis ins Detail. Da gibt es wieder eine Seuche, da gibt es Verschwörungen, da gibt es kleine Zirkel, die Kinder stehlen, um an ihr Blut zu kommen. Eliten, die Macht über die Mehrheit anstreben und dafür einen Erreger in die Welt setzen. So lautet die Erzählung schon seit Jahrhunderten. Und manche geben ganz offensiv wieder den Juden die Schuld an der Pandemie oder an deren Erfindung. Aber selbst wo das nicht der Fall ist, die Strukturen dieser Geschichten bleiben. Natürlich, die meisten Menschen sind erschrocken über die Gräuel, die die Nationalsozialisten über Millionen gebracht haben. Aber viele sehen den Eisberg dennoch nicht, sind sich nicht der eigenen Muster bewusst. Und so sieht man sie dabei, wie sie sich selbst bei Demonstrationen einen Judenstern an den Ärmel heften, um die Dinge umzudrehen, um auszudrücken, die Opfer sind jetzt wir. Und nehmen nicht wahr, dass sie damit die wahren Opfer verhöhnen. Der große Eisberg liegt unter der Oberfläche des Bewusstseins. Aber nicht nur bei denen, von denen man sich so leicht abgrenzen kann. Der Eisberg befindet sich auch mitten unter uns, unterhalb unseres Bewusstseins, des Bewusstseins von im Grunde wohlmeinenden Menschen, von Menschen in der Mitte unserer Gesellschaft. Er bleibt uns selber unsichtbar, weil wir gelernt haben, die Wirklichkeit schön aufzuteilen. Im Gedenken an die Opfer der Gräuel der Vergangenheit ist man sich schnell einig, sieht man die Stereotypen, die Muster und Vorurteile, die damals von der Diskriminierung bis zur Vernichtung geführt haben. Aber für unsere Gegenwart erkennen wir diese Stereotypen nicht, die nach wie vor in uns verankert sind. Das gilt für politisch Engagierte ebenso wie für Christinnen und Christen. Dafür gibt es viele Beispiele. So ist in den letzten 2 oder 3 Jahren viel über den Zusammenhang von Antisemitismus und Kritik an Israel diskutiert und gestritten worden. Ist es denn gleich antisemitisch, Kritik an der Politik Israels zu äußern, fragt man sich unter uns Bürgern? Die Antwort kann nur lauten, natürlich nicht. Man darf jede Politik kritisieren, auch die Politik Israels. Aber die konkrete Realität dieser Kritik zeigt allzu oft, dass die alten, bösartigen, wenn auch jetzt oft moralisch formulierten Zuschreibungen, was und wie Juden wirklich sind, aber eigentlich zu sein hätten, lebendig sind wie eh und je, zeigen, dass Juden und auch der jüdische Staat immer noch unter besonderer Beobachtung stehen und mit anderen Maßstäben gemessen werden als andere. Oberhalb der Oberfläche scheint es legitime Kritik. Aber unter der Oberfläche ist es nicht selten noch etwas anderes. Und genauso ist es bis heute auch unter Christinnen und Christen noch fast selbstverständlich, das Alte Testament abzuwerten und zu einem Dokument des Glaubens an einen finsteren und rachsüchtigen Gott zu erklären. Ein Dokument, das wir überwunden haben und merken nicht, dass wir damit dem Muster immer noch folgen, das damals den Weg bereitet hat, das jüdische Denken, das jüdische Glauben für überwunden zu erklären und damit letztlich für nicht überlebenswert. Am Ende auch das Leben der Menschen selbst. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle, sagt Jesus. Liebe Gemeinde, vielleicht fragen sich manche, was all diese Fragen mit einem Gottesdienst zum Gedenken an die Opfer zu tun haben. Der biblische Text gibt die Antwort darauf. Unsere Seele kann verderben. Das ist keine weit entfernte Gefahr. Sie liegt in unserer Reichweite. Die Gefahr kommt oft harmlos daher, meistens eben nicht in der Form von abwegigen, extremen Gewaltgedanken, sondern in der Reichweite von ganz alltäglichen Gesprächen und Diskussionen. In der Reichweite von scheinbar harmlosen Witzen, von beiläufigen Bemerkungen und politischen Positionen. Nicht nur der Hass und die blanke Menschenfeindlichkeit, sondern auch schon scheinbar geläufige Ideen, Worte, Gedanken können die Seele verderben, die Fähigkeit zur Empathie zerstören, den gesunden Menschenverstand zersetzen, immer einen anderen finden, der schuld ist. Sie machen uns unfähig, eigene Schuld anzuerkennen, lassen die Stimme des Gewissens in uns verstummen und uns die Fähigkeit verlieren, die Stimme Gottes zu vernehmen. Dann werden irgendwann aus Gegnern in der Diskussion Feinde und ganz zum Schluss Todfeinde. Junge Menschen, die sich mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigen, fragen sich schnell, wie es möglich war, dass ganz normale Menschen dazu fähig waren, anderen Menschen derartiges Leid zuzufügen, zu quälen, zu foltern, um anschließend das Tor des Vernichtungslagers hinter sich zu lassen und in ihren Häusern liebevolle Familienväter und Mütter zu sein. Die meisten Menschen wurden keine Mörder. Und doch hat die Furcht der vielen dazu geführt, die Mörder gewähren zu lassen. Es war die Furcht der großen Mehrheit vor denen, die den Leib töten können, die zur Katastrophe führte. Sie ließen an sich selbst zu, dass ihre Seele durch Furcht Schaden nahm. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet aber euch vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Ein großer Schaden, den die Seele nehmen kann, ist, dass sie gar nicht mehr merkt, wie weit man sich von Gott entfernt hat. Dass man glaubt, man könne an den anderen, an unserem Nächsten vorbei an Gott glauben und in Beziehung zu ihm treten. Auch dafür gibt es Beispiele, auch in unserer Kirche. Wenige Meter von hier, in der großen Hamburger Straße im Herzen Berlins, wurden von November 1942 Zehntausende Jüdinnen und Juden in Zugwaggons gesperrt, die in Richtung Theresienstadt und Auschwitz fuhren. In den Protokollen der umliegenden Kirchengemeinden aus dieser Zeit wird man dazu nichts finden. Man kann sagen, es war die Furcht, aber es hat der Seele der Glaubenden geschadet und der Seele des Glaubens selbst. Des Glaubens an den Juden Jesus, den wir als Christus verehren. Er selbst, dieser Glaube, hat einen Riss bekommen, der bis in unsere Zeit hineinreicht und die Frage offen lässt, wie viel Gott war und ist in unseren Gottesdiensten, in unseren Gebeten und Ritualen wirklich. Wie viel von dem Gott, von dem die Bibel sagt, dass er die Liebe ist, ist in unseren Seelen lebendig? Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. Ein Gedenktag gehört den Opfern und ihrem Leid. Aber wenn wir der vergangenen Opfer gedenken, geht es auch immer darum, die möglichen zukünftigen Opfer verdorbener Gedanken und Einstellungen mitzudenken. Deshalb geht es in jedem Gedenken an die Opfer auch um die Rettung unserer Seele, die Rettung unserer Wahrnehmungsfähigkeit und Wahrheitsfähigkeit, der Fähigkeit zum rechten Erinnern, der Rettung unserer Fähigkeit zur Empathie, die Rettung unserer Seele aus der Furcht, die uns immer wieder so sehr verbiegt, die Rettung unserer Seele für den lebendigen Gott, der um jede Seele weiß und sie nicht verloren gibt, sie trägt und hält. Wir halten die Erinnerung an die Opfer der verblendeten Gewalt lebendig. Und nur mit ihnen und nicht ohne sie können wir auch Gott in uns lebendig halten. Den Gott, der keinen Sperling ohne ihn auf die Erde fallen lässt und jedes Haar auf jedes Menschenhaupt gezählt hat. Die Leiber von Millionen wurden verbrannt, aber ihre Seele wurde in der Hölle von Auschwitz, Treblinka, Majdanek und all den Höllenorten der Vernichtung nicht getötet. Wir leben heute deshalb in ihrer Gegenwart, auch wenn die letzte Zeitzeugin gestorben sein wird. Eine Gegenwart, die alle Räume und Zeiten überwindet. Eine Gegenwart, die niemals vergangen sein und unter die man niemals einen Schlussstrich ziehen kann, so wie man unter Gott keinen Schlussstrich ziehen kann, trotz all der Rätsel und Fragen, die er uns aufgibt. Den Gott, der sich unserer Seelen erbarmt, aller Seelen, und sie in sich birgt, bis der Tag der Befreiung zum Leben sie wieder ans Licht bringt. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.